Business Brunchies. Für Frauen, die ihr eigenes Business führen und gemeinsam weiterdenken wollen. Nimm Platz.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Business Brunchies. Ich bin Maria Fethke, Finanzmentorin, und wenn ihr schon Folgen mit mir gehört habt, wisst ihr, ich bin ein Fan von ETFs. Und besonders als selbstständige Frau ist es natürlich wichtig, auch für die Zukunft finanziell vorzusorgen. Ich nehme an, viele von unseren Hörerinnen sind auch selbstständig, und ETFs sind natürlich eine Möglichkeit, das zu tun. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, und um darüber mal zu sprechen, habe ich heute eine Gästin eingeladen. Das ist Esra Yildirim. Sie ist Mentorin für Vermögensaufbau. Und wir sprechen heute über das Thema Aktien versus ETF-Sparplan. Herzlich willkommen, Esra. Sag doch gerne noch ein paar Worte zu dir selber.
Hallo erstmal und ja, vielen lieben Dank. Ich bin Esra Yildirim und wie du schon gesagt hast, ich bin Mentorin für Vermögensaufbau mit Aktien. Das heißt, bei mir lernt man, wie man mit der Fundamentalanalyse in Aktien investiert. Für alle, die sich unter Fundamentalanalyse nichts vorstellen können, das ist eine Methode, wie wir Unternehmen bewerten können. Und genau das lernt man bei mir, unter anderem auch unter Einsatz von KI. Und genau.
Ja, super. Vielen Dank schon mal. Da gehen wir auf jeden Fall später nochmal ein, wie die KI da auch unterstützen kann beim Thema Vermögensaufbau, was ja auch ein total aktuelles Thema ist. Und für alle, die sich vielleicht noch nicht so wahnsinnig gut auskennen mit den Finanzprodukten, dachte ich, wir starten erstmal überhaupt mit der Frage, was überhaupt der Unterschied ist zwischen ETFs und Aktien. Esra, möchtest du damit starten?
Ja, das macht ja auch Sinn. Also eine Aktie ist ein Unternehmensanteil. Das heißt, man kann sich das so vorstellen wie ein Kuchen. Und wenn ich eine Aktie kaufe, habe ich ein Stück von dem Kuchen. Das heißt beispielsweise, ich nehme mal Apple als Beispiel, weil wir alle Apple kennen und vielleicht haben hier auch einige Zuhörerinnen ein iPhone, ein iPad, was auch immer. Und wenn ich eine Aktie von Apple kaufe, gehört mir ein Stück des Unternehmens. Natürlich nicht viel, aber ein Stück. Und das ist eine Aktie.
Okay, dann würde ich gleich mal dein Beispiel aufgreifen. Ja, wie sage ich es denn? Also wenn das sozusagen die Aktie ein Stück Kuchen ist, dann kaufe ich mit einem ETF eigentlich eine ganze Konditorei sozusagen. Also nicht nur ein Kuchenstück, sondern ganz viele verschiedene, denn in einem ETF steckt nicht nur eine Aktie da drin, sondern mehrere Aktien. Je nachdem, welchen Index auch dieser ETF abbildet, können das mal 10 Aktien sein, aber auch mal mehrere hundert oder sogar Tausende. Ich glaube, ein ganz bekanntes Beispiel ist, sage ich immer, der DAX, der Deutsche Aktienindex. Das hat man schon mal gehört. Da stecken eben die 40 größten börsennotierten deutschen Unternehmen drin. Und dementsprechend gibt es aber auch ETFs, in denen zum Beispiel weltweit Unternehmen stecken aus unterschiedlichen Branchen und Ländern und Regionen. So, jetzt ist ja ein Vorteil sozusagen dieses ETF-Sparplans auf jeden Fall die Diversifikation, das heißt, da steckt schon ganz viel drin. Und was man halt auch als Vorteil sagen kann, ist im Prinzip, dass ich eine Chance habe, eine Rendite zu erreichen, die weit über dem liegt, was uns die Inflation quasi jedes Jahr nimmt, und da auch noch weiterhin Vermögen aufzubauen. Außerdem bieten Aktien auch, aber ETFs vor allem auch eine günstige Kostenstruktur. Als Anlegerin habe ich da jetzt nicht allzu viele Gebühren, mit denen ich rechnen muss. Was würdest du denn sagen, was so typische Vorteile eigentlich sind von Aktien, wenn ich mich dafür entscheide? Was spricht denn eher für diese Anlageklasse, sage ich jetzt mal?
Ich würde gar nicht sagen, für eine Aktie entscheiden. Also ich würde gar nicht so eine Entweder-Oder-Frage machen, sondern ich bin immer dafür, dass man sein Portfolio so ein bisschen mischt. Natürlich auch je nach Ziel, je nach Risiko, Toleranz und Tragfähigkeit. Dementsprechend der Vorteil von einer Aktie ist, dass wir unsere Rendite erhöhen können. Wir müssen aber uns immer vor Augen führen, wenn wir unsere Rendite erhöhen, dann erhöhen wir auch unser Risiko. Das heißt, wir müssen uns auch den Risiken bekannt sein. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Aktie kaufe, welches Risiko geht damit einher und welche Verantwortung geht damit einher? Das ist auch ganz wichtig, denn wenn ich einen ETF-Sparplan habe, dann kann ich den ETF-Sparplan natürlich für Jahre laufen lassen, muss nicht unbedingt reingucken. Wenn ich allerdings mich für Aktien entscheide oder Aktienmix in meinem Portfolio entscheide, dann ist es wichtig, dass man sein Portfolio auch jedes Jahr pflegt. Also der Vorteil ist ganz klar, vor allem, es gibt kein Spät, ja, aber es ist was anderes, als wenn wir mit über 30 anfangen zu investieren, als wenn wir mit 18 oder 20 anfangen. Das heißt, den größten Hebel Zeit verlieren wir so ein bisschen, wenn wir spät anfangen, in Anführungsstrichen spät, weil es gibt kein Spät. Und da können wir eben mit der Rendite, mit Aktien, diesen Hebel wieder reinbekommen.
Das heißt, es gibt tendenziell eine höhere Chance, eine noch größere Rendite zu erreichen, als jetzt mit einem ETF-Sparplan, ne? Und wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse. Und was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist in der Art, wie du es beschrieben hast, ist natürlich, das eine ist, Aktien kosten ein bisschen mehr Zeit. Also ich muss schon regelmäßig schauen, was habe ich im Portfolio, was müsste vielleicht mal raus oder was könnte vielleicht neu reinkommen. Also das ist schon nicht so eine ganz passive Strategie. Beim ETF-Sparplan rate ich ja denen, die sich nicht super lange damit beschäftigen wollen, immer sich gerne auch für einen ETF-Sparplan zu entscheiden und einfach auch langfristig den zu besparen. Mit langfristig ist immer gemeint, ich denke es bei Aktien vielleicht ähnlich, aber bei ETF-Sparplan, man sollte immer so 10 Jahre mindestens an Zeit mitbringen, dass man da auch sozusagen langfristig investiert, weil das wiederum das Risiko senkt. Zwischendurch steigen die Kurse fallen und ich habe einfach die Möglichkeit, diese Schwankungen auszugleichen, wenn ich eine längere Zeit am Markt bleibe. Bei Aktien ist es ja eher vielleicht so, dass man da aber jetzt nicht unbedingt vielleicht einen bestimmten Zeitraum mitbringen muss, sondern man kann ja eigentlich auch bestimmte Kursschwankungen wiederum nutzen für sich. Oder wie empfiehlst du das deinen Kundinnen?
Das würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Also empfehle auch mindestens einen Anlagehorizont von 10 bis 15 Jahren, mindestens. Aber natürlich mit jährlicher Pflege des Portfolios. Das heißt, nur weil es Kursschwankungen gibt, muss ich nicht, oder sollte ich nicht, diese Kursschwankungen so nutzen, dass ich sage, okay, jetzt habe ich 20% Gewinn gemacht innerhalb von 2-3 Monaten, was bei Aktien tatsächlich der Fall sein kann und auch häufig der Fall ist. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt verkaufe und darauf warte, dass der Kurs wieder fällt, dass ich wieder reinsteige. Das wäre wiederum Traden und ich würde ganz klar Traden und Investieren voneinander unterscheiden. Ich rate, eine Fundamentalanalyse durchzuführen. Die besteht aus einer quantitativen Analyse. Das heißt, ich schaue mir die Unternehmenskennzahlen an und gleichzeitig eine qualitative Analyse. Das heißt, ich schaue mir qualitative Kriterien eines Unternehmens an, wie beispielsweise die Managementqualität oder welche Geschäftsmodellrisiken hat dieses Unternehmen. Und wenn ich all diese Kriterien durchgegangen bin und eine Analyse durchgeführt habe, entscheide ich mich für ein Investment. Und sobald aber diese Kriterien nicht mehr erfüllt sind, die für den Kauf dieser Aktie sprechen, und das mache ich dann in dieser jährlichen im jährlichen Portfolio-Management, dann erst entscheide ich mich gegen diese Aktie. Dann erst sage ich, okay, ich steige aus. Also es geht gar nicht darum, sich die Kursschwankungen anzuschauen oder News sich anzuschauen, sondern es geht schon darum, ich investiere langfristig, wie du gesagt hast, wie auch bei einem ETF, mindestens 10 bis 15 Jahre in dieses Unternehmen. Und außer es geht dem Unternehmen nicht gut, dann steige ich aus.
Ah, okay. Also danke nochmal für die Klarstellung. Also nicht traden oder spekulieren, sondern auch hier eine langfristige Strategie ist ja wiederum relativ ähnlich zum ETF-Sparplan. Bis auf diese jährliche Analyse oder nochmal in den Bestand schauen. Und was würdest du denn sagen, jetzt ganz realistisch, was das für ein Zeitaufwand ist? Ich glaube, das ist für viele auch interessant, frage ich mich jetzt in dem Zuge natürlich auch.
Ich denke, wenn du das einmal gemacht hast, also beim Portfolioaufbau mit meinen Kundinnen, lernen sie diese Fundamentalanalyse und durch den Einsatz von KI geht das mittlerweile relativ schnell. Aber dennoch würde ich sagen, es ist so ein Zeitaufwand wie die Steuererklärung, die wir machen müssen jährlich. Also dass wir uns einmal hinsetzen, die einen können es vielleicht schneller machen, ja, also vielleicht ein Wochenende, die anderen brauchen vielleicht noch länger, weil sie noch Unterlagen zusammensuchen müssen oder sowas. Also ich würde sagen, es kommt drauf an.
Also kommt auch so ein bisschen drauf an, wie schnell bin ich. Es kommt ja auch wahrscheinlich einfach auch drauf an, wie groß ist mein Portfolio, ne? Wie viele Aktien stecken da jetzt in dem Portfolio? Und du hattest das Thema KI jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen. Ich springe jetzt mal so ein bisschen thematisch. Wie kann denn eine KI dabei unterstützen, mir so ein Aktienportfolio aufzubauen?
Erstens brauche ich Vorwissen, also beziehungsweise ich muss mir das Wissen selbst aneignen, bevor ich mich komplett auf die KI stütze oder KI als Unterstützung nehme. Ich glaube, das ist auch einfach zu verstehen, wenn man bedenkt, also unsere Zuhörerinnen haben ganz bestimmt ihre Expertise in einem Bereich und sie können es bestimmt nachvollziehen, wenn sie die KI nutzen, dass die KI manchmal Falschinformationen rausspuckt. Und als Expertin kann man das beurteilen und sagen, hey, nee, so ist das aber nicht. Und kann sein eigenes Wissen hinzufügen, die Fehler, die die KI gemacht hat, korrigieren. Und so ist es auch bei Aktien. Das heißt, ich brauche erstmal das Wissen. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist auch die Quellen. Denn die KI nutzt jegliche Quelle. Und wenn man beispielsweise den Prompt so schreibt wie, dass die KI merkt, du neigst eher zum Kauf, dann wird die KI auch diese Aktie so analysieren, dass es für einen Kauf spricht. Daher würde ich die KI gar nicht so leichtfertig nutzen. Auch in meinem Mentoring mache ich das so, dass ich ein GPT konfiguriert habe mit meinem Framework, mit Angabe von seriösen Quellen und dann kann man die KI auch nutzen. Aber natürlich mit dem Wissen, mit Vorwissen.
Ja, also das finde ich auf jeden Fall nochmal gute Hinweise, dass man wirklich selber auch überhaupt mal beurteilen kann, was kommt da raus? Macht das auch Sinn, dass man guckt, wo holt sich die KI die Informationen überhaupt her? Weil es kann auch passieren, dass sie sich welche ausdenkt. Das habe ich auch schon erlebt. Dass man da auf jeden Fall vorsichtig ist, genau, wo holt die sich die her? Und dass man das sozusagen als Tool nutzt, ne? Also als Unterstützung und jetzt nicht einzig und allein da jetzt irgendwie den Vermögensaufbau nur darauf unterstützt. Das finde ich auf jeden Fall nochmal wichtig. Wir haben ja auch schon so ein bisschen jetzt gesprochen über Vor- und Nachteile oder Unterschiede zwischen Aktien und ETFs. Und was mir gerade im Gespräch auch nochmal aufgefallen ist, ich glaube, was bei Aktien auch noch ein Vorteil sein kann, ist dieses Thema, dass ich eine sehr gute Kontrolle darüber habe, was in meinem Portfolio steckt. Da kommt man ja mit einem ETF-Sparplan an seine Grenzen, muss ich sagen, weil es ja sein kann, also es wird ja immer so ein breit gestreuter Welt-ETF empfohlen für einen, sozusagen für den Kern, für die langfristige Altersvorsorgestrategie. Das heißt aber auch, dass da eben mehrere hundert Unternehmen drinstecken. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu durchblicken, welche Unternehmen das sind erstmal. Das überhaupt rauszufinden, ist gar nicht so einfach. Stelle ich immer wieder in der Recherche fest, auch mit meinen Kundinnen. Das ändert sich natürlich auch noch regelmäßig. Ich glaube, das ist immer so ein Halbjahreszeitraum, glaube ich, wo die ETFs auch nochmal aktualisiert werden sozusagen. Und es kann sein, gerade für meine Kundinnen ist oft dieser Nachhaltigkeitsaspekt ganz wichtig. Es ist gar nicht so einfach, dann zu steuern, was in diesem ETF drin ist. Kann man eigentlich gar nicht so gut. Da sehe ich eher eine Chance, schon mit dem Aktienportfolio wirklich auch konkret steuern zu können, welche Unternehmen da drin stecken und welche nicht. Oder wie würdest du das sehen?
Ja, das sehe ich ähnlich. Also es ist, ich sage immer, vom Konsument zum Investor, also der erste Impuls beispielsweise, um eine Aktie oder ein Unternehmen zu analysieren, kann sein, ich konsumiere die Produkte sowieso. Das ist schon mal ein sehr guter Anhaltspunkt oder Anfangspunkt, dass ich sagen kann, okay, ich konsumiere die Produkte, das bedeutet, ich mag auch das Unternehmen. Ja, ich kann mich mit diesem Unternehmen identifizieren, ich mag die Produkte. Und wie du gesagt hast, wenn zum Beispiel auch vor allem der Nachhaltigkeitsaspekt wichtig ist, als Konsument, wenn ich schon als Konsument darauf achte, dann habe ich schon das Unternehmen. Dann achte ich auch nochmal als Investor und analysiere das Unternehmen und packe das in mein Portfolio rein. Und dadurch habe ich natürlich Kontrolle, in welche Unternehmen investiere ich. Ja, beispielsweise, wenn ich nicht in Rüstung investieren möchte, dann investiere ich nicht in Rüstung. Ja, das kann man jetzt bei einem ETF, vor allem die bekannten ETFs wie S&P 500 oder MSCI World oder was auch immer, nicht unbedingt, ja, wie du gesagt hast, steuern.
Ja, das stimmt. Es kommt so ein bisschen an seine Grenzen. Es gibt schon Nachhaltigkeitskriterien. Es gibt auch sozusagen nachhaltige Varianten von, also auf jeden Fall von dem MSCI World gibt es auch eine nachhaltige Variante, die dann entsprechendes anderes Kürzel hat und dann nochmal entsprechende Kriterien. Aber wie streng diese Kriterien angewendet werden, das kann sich je nach ETF-Anbieter auch so ein bisschen unterscheiden. Das ist wirklich eine große Herausforderung für Anlegerinnen, die sich dafür sehr interessieren oder das auf jeden Fall sicherstellen wollen. Und was natürlich auch noch eine Herausforderung ist, ist, was mir natürlich auch immer wieder in der Recherche auffällt, in diesen großen Welt-ETFs steckt natürlich ein sehr, sehr großer Anteil an US-amerikanischen Unternehmen. Das sind meistens so um die, weiß ich nicht, so 70% etwa. Und ja, auch da kann es ja sein, dass man sagt, okay, ich möchte vielleicht gar nicht so sehr diesen Fokus darauf haben. Und da bieten natürlich die Aktien vielleicht als Ergänzung im Portfolio nochmal eine Möglichkeit, das gegebenenfalls nochmal auszugleichen oder auszubalancieren.
Ja, genau, also das würde ich auch 100% so unterstreichen, dass es eben eine Ergänzung ist, ja, eine Ergänzung sein kann zu ETFs, ja.
Okay, und wie ist das denn generell bei deinen Kundinnen, die jetzt zu dir auch ins Mentoring kommen, haben die bestimmte Ansprüche auch an ihr Portfolio, dass sie sagen, ich möchte auf jeden Fall, dass das mit drin ist oder das nicht mit drin ist, gibt's da was so typisch ist? Bei dir sind ja viele wahrscheinlich auch Selbstständige, die auch was für die Vermögensaufbau und für die Altersvorsorge tun wollen. Hast du da irgendwelche Trends schon irgendwie entdeckt? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren.
Also was du angesprochen hast mit US, also dass man das ausbalancieren möchte, das hatte ich schon häufiger. Aber vielleicht Sektoren, also aber das empfehle ich auch immer, dass man in die Sektoren investiert, die man auch versteht. Aber so ein Trend würde ich jetzt nicht sagen, nein.
Okay, hätte ja sein können, dass es jetzt irgendwas gibt, wo die Nachfrage besonders groß ist oder der Wunsch, das mit ins Portfolio zu nehmen. Du hattest ja eben schon mal angesprochen, dieses Thema Aktien können eine gute Ergänzung sein. Und da dachte ich, wir gehen vielleicht noch mal so ein bisschen in das Thema Strategie rein. Das ist ja so diese typische vielleicht Core-Satellite-Strategie, die man da fahren kann, dass man sagt, ich habe im Kern vielleicht einen breit gestreuten Welt-ETF und ergänze noch mit meinen Satelliten, das sind dann die Aktien. Ja, vielleicht magst du dazu noch mal ein paar Worte ergänzen.
Genau, also Core-Satellite-Strategie, die wende ich auch bei mir im Mentoring an. Aber bei mir geht es hauptsächlich zum Beispiel darum, Core sind Unternehmen, die etabliert sind, die es schon seit jeher gibt. Ja, ich denke da an McDonald's, Coca-Cola. Und das sind beispielsweise Unternehmen, die Dividenden ausschütten und auch Value-Aktien. Das heißt, sie wachsen nicht so stark wie beispielsweise Tech-Aktien oder Biotech ebenfalls. Aber sie sind etabliert und sie haben stabile Umsetzung, Gewinne und das schon seit Jahrzehnten. Das ist dann der Core, der sich bilden kann im Portfolio. Und Satellite sind dann Chancenaktien. Und Chancenaktien sind Aktien, die Zukunftstrends abbilden oder Unternehmen, die an Zukunftstrends forschen oder Technologien forschen. Ich nenne das nur als Beispiel Quantentechnologie. Quantentechnologie ist etwas, was noch nicht in der Masse angekommen ist, aber es wird beispielsweise in es gibt sowas wie Megatrend-Maps und das wird in Megatrend-Maps immer wieder taucht das auf, dass die Quantentechnologie eben unsere Zukunft prägen kann, genauso wie die KI vor Jahren immer wieder aufgetaucht ist. Und wenn ich dann mein Portfolio so abbilden will, dass ich sage, okay, ich packe noch ein bisschen Chancenaktien rein, das heißt Aktien, Unternehmen, die nicht etabliert sind, weil Quantentechnologie ist nun mal nicht etabliert, das heißt auch Unternehmen, die daran arbeiten, forschen, sind ebenfalls nicht etabliert, die nehme ich rein oder die nehme ich nicht rein. Und weil sie also haben natürlich deutlich höhere Risiken als etablierte Unternehmen. Ja, da wissen wir noch nicht, wie die Zukunft sich entwickeln wird, wie die Auftragslage für diese Unternehmen sein wird. Auch da gehe ich aber genauso vor wie bei den etablierten Unternehmen, dass ich sie fundamental analysiere und auch schaue, gibt es da überhaupt Kunden aktuell? Gibt es da Umsatz? Und ich sage immer, das ist so wie bei Startups, da unsere Zuhörer ja auch Selbstständige sind, können sie das wahrscheinlich auch sehr gut nachvollziehen. Am Anfang einer Selbstständigkeit oder einer Gründung des Unternehmens kann es sein, dass wir Umsätze machen, aber trotzdem Verluste. Und mit den Jahren, ja, ändert sich das und wir machen Gewinne. Und so ist es auch bei diesen Unternehmen, die diese Zukunftstechnologien oder Zukunftstrends eben bedienen, dass sie am Anfang Umsatz machen, aber Verluste. Aber wenn wir sehen, die Verluste werden immer weniger, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Aber das natürlich möchte ich hier ganz klar auch sagen, hervorheben, das sind Unternehmen, die deutlich riskanter sind als etablierte.
Das ist aber wiederum auch die Chance, weil wir haben ja am Anfang auch gelernt oder gesagt, je höher quasi das Risiko ist, desto höher ist ja potenziell auch die Renditechance. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, auch Risiken innerhalb eines Portfolios abzusichern. Und da ist jetzt, hatte ich rausgehört, deine Empfehlung, da auf etablierte Unternehmen zurückzugreifen, die sozusagen einen Kern bilden und eben noch chancenreichere, aber auch risikoreichere Satelliten gegebenenfalls zu ergänzen. Ich glaube, in einem ETF, in der ETF-Strategie könnte man das so übersetzen, dass man sagt, man setzt im Kern auf einen sehr breit gestreuten Welt-ETF und ergänzt gegebenenfalls auch noch ETFs, die zum Beispiel auch Trends abbilden. Das gibt es ja bei ETFs genauso. Da gibt es wahrscheinlich auch welche, die sich auf Quantentechnologie spezialisiert haben. Es gibt welche, die KI-Unternehmen abbilden, dass man da bestimmte Trends nochmal setzt oder auch vielleicht bestimmte Branchen, die man selber vielleicht jetzt spannend findet oder wo man auch ein potenziell vielleicht ein Wachstum sieht oder ja auch etwas, das kommt oder wo man vielleicht auch nochmal im Portfolio einen Schwerpunkt hinlegen will. Also ne, so könnte man das so ein bisschen diese Strategie vergleichen, einmal mit ETFs und einmal mit Aktien umgesetzt. Zum Thema Vermögensaufbau und Strategie. Wir sprechen jetzt immer viel über so langfristige Anlagestrategie, haben jetzt über Core Satellite gesprochen. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, mit Dividenden auch ein Vermögen aufzubauen. Das wird ja oft so passives Vermögen genannt, obwohl es gar nicht so passiv ist, weil man ja auch da halt in die Analyse gehen muss, was kommt ins Portfolio, wie entwickeln sich die Dividenden. Und das ist vielleicht ja für deine Kunden auch spannend. Da muss ich allerdings sagen, mit ETFs lässt sich das nicht so wahnsinnig gut abbilden, weil die ETFs, die sich darauf spezialisiert haben, in der Regel nicht so eine wahnsinnig tolle Rendite bieten. Also da würde ich sagen, da ist es vielleicht eher nochmal eine Möglichkeit, da zu gucken, wie das vielleicht mit Aktien geht. Vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen, weil ich habe auch schon öfter gehört, dass das für Frauen auch eine spannende Alternative ist zum ETF-Sparplan, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Strategie, weil, und ich glaube auch eine Strategie, die sehr, sehr Spaß macht, weil man sofort Ergebnisse hat. Also der Mensch ist ja so ein bisschen dazu geneigt, kurzfristige Belohnungen vor langfristigen Belohnungen zu bevorzugen. Und die Dividendenstrategie kann einem genau das geben. Weil wenn ich eine Aktie kaufe, die Dividenden jährlich ausschüttet, dann habe ich direkt ein Ergebnis. Ich habe investiert in eine Aktie, die Aktie kostet 100 Euro und bekomme dafür 4, 5 Euro. Und je mehr Aktien natürlich ich habe, desto mehr Geld bekomme ich. Und ich kann das Geld nehmen und nochmal reinvestieren oder ich kann das Geld auch nehmen und mir damit einen Kaffee holen. Ja, also es geht beides. Also wenn man natürlich den Zinseszins nutzen möchte, denn die Dividendenaktien steigen in der Regel nicht so stark wie beispielsweise Wachstumsaktien. Aber es gibt auch, das ist ein Blend, also das ist so eine Mischung aus Dividenden und Wachstum, gibt es auch. Aber dennoch ist die Rendite, also die Wachstumsrendite, sage ich mal.
Also die Kursentwicklung sozusagen.
Genau. Anschauen ist sie halt eben nicht so wie bei einer Wachstumsaktie.
Ich weiß nicht, du hattest jetzt gerade so ein bisschen von der Mischung gesprochen, dass man sagt, man mischt jetzt starke Dividendentitel mit Titeln, die wiederum auch ein starkes Kurswachstum haben. Bei Renditen, also nochmal kurz, um das abzuholen, das Thema Renditen entstehen ja nicht nur, wenn sich der Kurs positiv entwickelt, sondern eine Rendite kann auch entstehen, wenn ich jährlich von einem Unternehmen Dividenden ausbezahlt bekomme. In einem ETF-Sparplan, in einem breit gestreuten Welt-ETF stecken in der Regel auch Aktien und Unternehmensanteile, die Dividenden ausschütten, ist jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viel. Und in der Regel sollte man da einen ETF-Sparplan auch wählen, der diese Dividenden auch direkt wieder anlegt, weil ich habe ja eine langfristige Strategie und will vom Zinseszinseffekt auch profitieren. Bei einer reinen Aktienstrategie kann ich natürlich wiederum mir Titel auswählen, die besonders dividendenstark sind.
Ne, auch hier gilt, um halt von dem Zinseszins zu profitieren, macht es natürlich Sinn, die Dividenden zu reinvestieren. Aber ich empfehle nicht unbedingt. Ich habe das so gemacht. Und das hat mir dann geholfen, dran zu bleiben, dass ich meine ersten Dividendenausschüttungen ausgegeben habe für Konsum. Und so komme ich so merke ich, was passieren wird in 20, 30 Jahren. Ja, wenn ich in der Entnahmephase bin von meinem Vermögen, dann komme ich schon mal auf den Geschmack. Wie ist es denn so, ohne dass ich wirklich was gemacht habe, in Anführungsstrichen? Geld zu bekommen und dieses Geld auszugeben. Wenn man, glaube ich, einmal auf diesen Geschmack gekommen ist, dann kann man auch länger durchhalten und man will auch länger durchhalten, weil man weiß, wie sich das anfühlt. Und dann kann man auch reinvestieren oder so eine Mischung. Ein Teil der Dividenden investieren, ein Teil der Dividenden ausgeben geht auch.
Genau, weil die Aktienstrategie, die wir da, oder ETF-Strategie, die wir am Anfang besprochen haben, war ja eher, ich investiere langfristig und durch die Kurszuwächse wächst sozusagen mein Portfolio und der Wert in meinem Portfolio an. Bei Dividendenstrategie ist es allerdings so, dass diese Aktien im Zweifelsfall gar nicht so stark wachsen im Kurs, also dass in meinem im Depot das gar nicht so stark anwächst, sondern dass mir halt eben regelmäßig jedes Jahr, jeden Monat, je nachdem welches Unternehmen, einmal im halben Jahr Dividenden ausgeschüttet werden. Und dann kann ich natürlich selber entscheiden, lege ich das sofort wieder an. Das würde eher für eine langfristige Strategie sprechen. Aber man könnte sich natürlich auch wiederum ein Portfolio ausbauen, was sozusagen, wo ich nur von den Ausschüttungen profitiere. Oder man kann es mischen. Das war das jetzt, was du zum Schluss nochmal angesprochen hattest. Also es gibt eigentlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich da das Portfolio zu gestalten. Auch so ein bisschen natürlich nach den eigenen Bedürfnissen, sage ich jetzt mal. Es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, was möchte ich mit meinem Portfolio denn tatsächlich erreichen? Und was ist eigentlich das Ziel? Das sollte man sich vorher erstmal ganz klar haben. Zum Abschluss, weil wir sind schon fast 30 Minuten drin. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal mit dir kurz besprechen, was sind denn so erste Schritte, wie ich so starten kann? Also ich höre mal von vielen Frauen, ETS, ja, schon gehört, ich müsste mal, oder Aktien, ich möchte an der Börse investieren, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, weil ich glaube, das Problem ist nicht, Informationen zu bekommen oder Wissen zu bekommen, sondern das Loslegen. Und hast du da noch zwei, drei Tipps, die du mitgeben kannst?
Ja, also das sehe ich ähnlich. Das Problem ist nicht die Information. Die Information kriegen wir überall her. Ich denke aber, das Problem ist auch, dass wir widersprüchliche Informationen bekommen. Das heißt, dass die einen sagen beispielsweise, nur Aktien auf keinen Fall oder Aktien sind zu riskant, zu spekulativ. Und dann ist man natürlich so ein bisschen, oder ne, bei ETFs beispielsweise, ja, wenn du nur den MSCI World besparst, dann machst du was falsch. Ich denke, diese widersprüchlichen Informationen sind eher das Problem. Meine Empfehlung ist, sich da Unterstützung zu holen. Also sich, natürlich, man kann auch alleine Podcasts hören, ja, man kann auch Bücher lesen, also auch da aber haben wir dann das Problem von widersprüchlichen Informationen und ich würde empfehlen, da Unterstützung von Experten zu holen, die sich schon seit Jahren damit befassen, vielleicht auch das in dem Bereich studiert haben und so weiter, dass sie eben auch einen Ansprechpartner haben, wenn sie nicht mehr weiterkommen, weil das können Podcasts oder Bücher nicht nicht leisten. Und ich würde tatsächlich auch damit starten, mir vielleicht auch Vorbilder zu suchen. Ja, also das ist sich, weil ich denke, häufig ist auch das Problem, dass wir nicht den Proof haben, dass das funktioniert. Ich hatte mal, mit meiner Selbstständigkeit als Mentorin angefangen habe, aus meinem familiären Umfeld mitbekommen, ja, wenn das so einfach ist mit den Aktien, warum macht das denn nicht jeder? Und daher denke ich, dass vielen der Proof fehlt, dass es wirklich funktioniert, weil es hört sich zu einfach an, sage ich mal, um wahr zu sein, dass wenn man monatlich investiert, irgendwann ein Vermögen hat. Und ich würde mir Vorbilder suchen. Und ganz praktisch würde ich vielleicht damit starten, dass ich mir erstmal ein Depot eröffne und vielleicht mit einem ETF-Sparplan beginne. Weil bei Aktien können wir was falsch machen, also einiges falsch machen. Aber bei einem ETF-Sparplan, natürlich gibt es auch sehr viele Fehlerquellen, aber zum Start mit 50 Euro, mit 100 Euro zu starten, ein ETF zu besparen, damit macht man erstmal nichts falsch.
Ja, das finde ich auch ein gutes Schlusswort, weil ich denke, auch gerade dieses, es ist ein Fehler, dann noch länger zu warten, so, ne, weil man merkt, man kommt nicht selber voran. Es ist auch okay, sich Hilfe einzugestehen, zu sagen, ich brauche jetzt an der Stelle Unterstützung, bevor man jetzt nochmal ein Jahr oder zwei wartet, weil Zeit ist leider so kritisch beim Thema Vermögensaufbau, dass es einfach einen extremen Unterschied machen kann, ob ich jetzt schon ein Jahr oder zwei Jahre vorher gestartet bin. Deswegen gerne in die Podcast-Folge hören. Ich habe auch noch eine andere Podcast-Folge zum Thema Investieren in ETFs gemacht. Und wer Unterstützung braucht, kann gerne schauen, Esras Kontaktdaten, die werden auf jeden Fall verlinkt in den Shownotes. Esra kann euch beim Thema Aktien auf jeden Fall unterstützen. Wenn ihr sagt, ETF-Sparplan ist wahrscheinlich eher meine Wahl, macht gerne ein Orientierungsgespräch bei mir und dann schauen wir, wie wir das auf den Weg bringen können. Ja, Esra, vielen, vielen Dank, dass du uns heute dieses Thema Aktien näher gebracht hast. Ich fand, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
Ja, ich danke dir auch herzlich. Ich fand es auch sehr, sehr spannend.
Danke dir.
Business Brunchies ist eine Produktion von Liebenau Media.